Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Wanna know you better, wanna push you baby, but never too far. Vielleicht war man damals vor 20 Jahren noch etwas von dem feurigen Musikvideo geblendet, in dem sich die No Angels zu eben diesem Song erstmalig der Öffentlichkeit vorstellten. Vielleicht war man aber auch einfach 20 Jahre jünger und hat sich mit Musiktexten noch nicht ansatzweise so elaboriert auseinandergesetzt, wie man es heutzutage tut. Was auch immer davon zutrifft, mit eben dieser Textzeile aus der Debütsingle der zu jener Zeit noch fünf Damen der No Angels beginnt das spannende Buch von Shada Court, das gerade, kann man schon sagen, für ordentlich Denk- und Gesprächsstoff sorgt. Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, heißt es. Und ich habe mich im Vorfeld dieser Folge von Ruhestörung hier mit Shada via Zoom getroffen, um mit ihr über ihre klugen Gedanken, das diesem Buch zugrunde liegende Unbehagen und eben unter anderem die No Angels zu unterhalten, beziehungsweise ganz allgemein über krude Bilder und Symbole von Liebe in der Popmusik. Also, es wird jetzt vielleicht etwas unbequem auf dem wohlparfümierten Rosenbett bei Kerzenschein, aber in letzter Konsequenz vielleicht auch sehr bereichernd. Ich bin Leonie Möhring, sehr schön, dass ihr zuhört. Wir stehen schon fast am Abgrund, wollte ich gerade sagen, aber das ist dann doch etwas arg drastisch. Nee, an der Schwelle zum November und somit immer fester mit einem Bein im dunkleren, ungemütlicheren Teil des Herbstes, der einerseits ja gern mal für einen gewissen Gemütsblues sorgen kann, andererseits in einschlägigen Magazinen ja auch zur total idealen Kuschelzeit hochstilisiert wird, in der man beispielsweise auf einem Lammfell vor einem knisternden Kamin in irgendeiner romantischen Blockhütte aus Mr. und Mrs. Tassen heißen, zuckerfreien Kakao schlürft, nachdem man in kniehohen Partnerlook-Gummistiefeln und Parkern vielleicht lachend, händchenhaltend und blätterwerfend mit dem Golden Retriever durch einen güldenen Buchenwald getobt ist. Voraussetzung dafür? Man hat seinen Schatz gefunden. Und im Hintergrund läuft dann natürlich noch irgendein Deutschpoetensong oder aber die Kuschelrock-Reihe vorzugsweise. So in etwa sieht eines der unzähligen Bilder aus, die sich in unseren Köpfen zur romantischen Liebe mittlerweile fest verankert haben, wie die Herzchenschlösser an den einschlägigen TouristInnenbrücken dieser Welt. Aber was hat das alles ganz genau nochmal mit Liebe überhaupt zu tun? Ein Golden Retriever, ein Kamin oder hippe Partnerlooks? Und warum sehen vermutlich 90% bei der eben von mir geschilderten Szene einen Mann und eine Frau klebrig vergnügt durchs Laub tollen und nicht zwei Männer, zwei Frauen oder nicht-binäre Personen? Und warum eigentlich nicht auch mehrere? Und warum handelt es sich bei dem visualisierten Pärchen vor unseren geistigen Augen sehr wahrscheinlich um weiße Menschen? Tja, warum, warum, warum? Eine, die sich unter anderem mit dieser Art von Fragen beschäftigt und für eine andere Liebe plädiert, eine weit gefasstere, von miefigen, rassistischen, sexistischen, kapitalistischen Assoziationen losgelöste, ist die Journalistin Shada Court, die als Autorin und Speakerin über Kultur, Politik und linken Feminismus schreibt, respektive spricht und Anfang diesen Jahres ihr bereits erwähntes Buch Radikale Zärtlichkeit veröffentlicht und daraus auch auf dem zurückliegenden Reeperbahn Festival gelesen hat. Es gründet laut eigener Aussage auf einem Unbehagen. Einem Unbehagen, bei dem ich denke, dass es derzeit viele in sich tragen. Doch nicht immer folgen einem Unbehagen ja auch gleich Taten, geschweige denn ein Buch. Wie war das also bei Shada? Wie kam es dazu, dass bei ihr ein Gefühl zum Tun wurde?
Ja, erstmal das, was du sagst, dass es sehr viele haben, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das vielleicht auch stärker geworden ist in den letzten Jahren durch das Bewusstsein zum Beispiel der nahenden Klimakatastrophe oder ähnliches. Oder wie Karl Marx auch schon gesagt hat, irgendwie die Krise ist das Wesen des Kapitalismus. Also eigentlich sind wir ständig in einer Krise und natürlich ist das dann auch eine emotionale Krise. Und wenn ich das für mich persönlich übersetzt habe, vielleicht in so eine politische Analyse oder ein Aktivismus, also ich war früher sehr viel aktivistisch unterwegs, war schon relativ früh, weil ich auch relativ früh politisiert wurde und aus einer recht politischen Familie komme. Also mein Vater war zum Beispiel bereits in der Türkei sehr politisch aktiv in den 70ern und ist mehr oder minder ins Exil gegangen in Deutschland, um so den politischen Unruhen zu entfliehen in der Türkei, die natürlich damals in den 70er, 80er Jahren auch mit unterschiedlichen Militärputsches und mit der systematischen Verfolgung, Folter und Ermordung von linken DemokratInnen, progressiven Kräften, KurdInnen und anderen Minderheiten einherging. Und ich war eigentlich so, ab dem ich 12 war, sehr politisch aktiv und habe dann natürlich auch irgendwie mich mit politischer Theorie befasst und habe versucht, dieses Unbehagen über die Verhältnisse in der Welt in eine gewisse Systematik und Struktur zu packen. Aber selbstverständlich hat das auch irgendwie auch unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht, dass dann auch immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte oder Fragen mich eher begleitet haben. Oder zum Beispiel so eine feministische Annäherung, so eine dezidiert feministische Annäherung kam dann bei mir eigentlich relativ spät, also erst so vor 4, 5 Jahren eigentlich. Also dafür war ich eher so in linken, in so klassischen klassenkämpferischen Kreisen unterwegs und habe dann so vor 5 Jahren irgendwie nochmal meinen Blick auch feministisch geschärft.
Nun ist es ja aber die eine Sache, seinen Blick hinsichtlich feministischer Inhalte und Überzeugungen zu schärfen und vielleicht noch ein Fenster mehr zum Hof der Ungerechtigkeiten dieser Welt aufzumachen. Eine andere ist es aber, dahin zu gehen, wo es dann doch ziemlich ungemütlich wird. Und das ist natürlich die eigene Lebenspraxis. Noch konkreter, das vermeintlich Privateste, was uns daraus berührt, unsere Art zu lieben und Bindungen einzugehen.
Ja, das kam bei mir auch dann relativ spät, also jetzt im Zusammenhang mit dem Buch einerseits, aber natürlich auch hatte das auch andere Gründe, vielleicht biografische Gründe durch die Trennung meiner Eltern, was damals in meiner frühen Jugend eigentlich so einem Weltuntergang glich, weil es in meinem Umfeld, wo sehr viele Familien eher aus der Türkei und Kurdistan kamen, einfach sehr, sehr unüblich war. Und auch für die Generation, für meiner Mutter. Und dann auch im Zusammenhang mit meinem persönlichen Abschied von der Monogamie zum Beispiel, um die es ja auch in dem Buch geht. Also diese Themen haben mich immer irgendwie beschäftigt. Also was ist irgendwie Liebe? Was sind Wahrheiten und Lügen der Liebe? Welchen politischen Einfluss oder in welchen politischen Rahmenbedingungen findet das Ganze eigentlich statt? Und ich habe dann in den letzten Jahren gemerkt, dass es zwar eine sehr starke Politisierung gab, auch so im Mainstream durch Bewegungen zum Beispiel wie MeToo oder Black Lives Matter, aber wie du auch schon gesagt hast, dass so der Bereich von Beziehung und Liebe immer sehr stark ausgespart wurde. Und ich finde es immer sehr interessant, patriarchale, rassistische, koloniale, kapitalistische Strukturen genau da zu analysieren und offenzulegen, wo sie vermeintlich eigentlich unsichtbar sind oder den wenigsten überhaupt erst auffallen, weil sie gerade in diesen Sphären eigentlich am stärksten wirken. Und zwar da, wo sie eben als eine vermeintliche Natur derart naturalisiert und auch ideologisch einfach unsichtbar gemacht werden, dass auch oftmals einfach eine politische Sprache oder Analyse dafür fehlt. Und deswegen fand ich das gerade interessant, mich dann jetzt wann habe ich das Buch geschrieben? Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres habe ich damit angefangen, mich dann da so hineinzufuchsen in das Thema.
Mit unter anderem dem Ergebnis, dass der Begriff der Liebe einfach problematisch ist, weil er wie ein hohler Mythos sei, der über Jahrhunderte hinweg von einer Dominanzgesellschaft völlig mit patriarchalen, kolonialrassistischen und kapitalistischen Motiven überfrachtet wurde und Liebe eher zu einer Naturgewalt stilisiert, als in ihr eine bewusste Entscheidung für faire, intime und zärtliche zwischenmenschliche Beziehungen zu sehen. Beziehungen, die darüber hinaus zwischen mehr als zwei Menschen gut bürgerlich oder hetero gestaltet sein können. Deshalb also lieber radikale Zärtlichkeit. Doch wie erfahren und lernen wir von eben dieser? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Ursachenforschung, warum viele von uns noch ein so eindimensionales Liebesbild haben, gern ein erklärender Blick in die Kindheit geworfen wird. So à la, meine Eltern waren schon selten oder gar nicht zärtlich zueinander, auch nicht mit FreundInnen oder so. Also weiß ich gar nicht, wie das mit einer, ja, Konvention brechenden Zärtlichkeit überhaupt funktionieren soll. Aber ist das tatsächlich so einfach?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil das würde ja bedeuten, dass es so eine, die eine gesunde, richtige Norm von Qualität und Quantität von Zärtlichkeit gibt, die Mensch als Kind oder als junge Erwachsene bekommen muss, um dann irgendwie ein zärtlicher Mensch zu sein oder zu wissen oder irgendwie Intimität leben zu können. Das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Also klar denke ich heute so gewisse Traumata, die sich anders bemerkbar gemacht haben in meiner Familie, hätten mir auf jeden Fall erspart bleiben können. Und dann hätte ich ein auf jeden Fall entspannteres oder angstfreieres Leben führen können. Aber ich bin da immer vorsichtig mit irgendwie, dass es passiert und dass es irgendwie in der Konsequenz ein Makel. Das hat man ja auch oft bei so Diskursen, wo es zum Beispiel um Familien aus ArbeiterInnen-Schichten geht, ArbeiterInnen-Klassen, dass zum Beispiel dieses gewisse Codes oder gewisses Wissen nicht mitbekommen zu haben, immer als Makel ausgelegt wird. Und das würde ich halt nicht mal sagen, weil ich glaube, dass jede Situation, in der wir sozialisiert werden, zwar vielleicht an einem gewissen, wo, dass es da vielleicht an einem gewissen Wissen fehlt oder an gewissen Vorbildern, an gewissen Praktiken, aber gleichzeitig auch sehr viel anderes mitgeben kann. Also jetzt zum Beispiel in meinem konkreten Fall, also klar habe ich jetzt meine Eltern sehr zärtlich dabei, sehr selten dabei erlebt, körperlich zärtlich miteinander zu sein. Ich schildere auch in meinem Buch eine Szene, wo ich meine Eltern mal händchenhaltend gesehen habe bei einem Waldspaziergang und es mich völlig irritiert hat und fast schon verstört hat und ich das nie vergessen habe, weil mir das einfach sehr, sehr fremd war und weil ich die Körper meiner Eltern einfach nur als arbeitende Körper, als funktionierende Körper kannte. Und diese beiläufige, fast schon zwecklose Aneinandernäherung von diesen Händen, die sich da verbinden, mir einfach sehr vielleicht kontraproduktiv oder einfach ja sehr abwegig erschienen. Aber gleichzeitig habe ich auch sehr vieles in meiner Familie über Zärtlichkeit gelernt, das mich bis heute sehr stark prägt. Also eine gewisse Form von Loyalität und Nachhaltigkeit und sich füreinander verantwortlich machen und das auch vielleicht mit einer gewissen Disziplin zu machen und an Dingen dran zu bleiben und ja, auch den Wert zum Beispiel von Geschwisterliebe hochzuhalten, den Wert von Freundschaften, Nachbarinnenschaften, also all diese Dinge. Ich glaube, es hat immer zwei Seiten der Medaille.
Der Begriff der Zärtlichkeit umfasst bei Shader also weitaus mehr als, ich nenne das mal, bestimmte Gesten oder Codes, die einem eben ad hoc schnell in den Kopf schwirren. Und nun ist es natürlich ein bisschen schade, dass, wie schon öfter angemerkt, es per se nicht in der Natur eines Podcasts liegt, mit den Zuhörenden in Dialog zu treten. Denn ich fände es ja schon sehr spannend, mal zu erfahren, was so das allererste ist, was euch einfällt, wenn ihr den Begriff Zärtlichkeit hört. Meine Freundinnen, denen ich diese Frage gestellt habe, gaben damit unter völlig unterschiedliche Antworten, die erstaunlicherweise auch tatsächlich gar nicht so oft in Verbindung mit den PartnerInnen standen. Da wurde das feste Drücken nach einem schönen Abend zweier FreundInnen genannt, der Moment, in dem ein Kind beim Gehen die Hand in die eigene legt oder wenn die Mutter einem über 30-jährigen Menschen noch den Schal zurechtrückt, weil es ja kalt draußen ist. Irgendwie scheinen also doch viele eine Ahnung davon zu haben, was Liebe fernab des ausgenuddelten, instrumentalisierten Klischees bzw. eben ausgetauscht Zärtlichkeit sein kann. Warum fällt es dann aber so schwer, eine radikal zärtliche Welt zu schaffen?
Ich meine, klar, das kann man irgendwie in Familien lernen, aber ich glaube, das ist gleichzeitig sehr, sehr starke strukturelle Angelegenheit ist, die nicht im privaten oder familiären unbedingt zu lösen ist, die vor allem zum Beispiel weibliche Personen betrifft oder auch rassifizierte Menschen, wo es ja eine politisch historische Realität ist, dass auf die Bedürfnisse dieser Menschen, dass auf ihre Grenzen einfach systematisch nicht Rücksicht genommen wird und dass es überhaupt auch in der Geschichtsschreibung keine Rolle spielt, die Interessen und Bedürfnisse von unterdrückten Menschen, dass es auch natürlich sehr stark koloniale Kontinuitäten zum Beispiel hat, dieser Gedanke, kolonial und patriarchal auf gewisse Körper in dieser Gesellschaft einfach zugreifen zu können, sie zu funktionalisieren für sich. Und so funktioniert ja auch mehr oder minder, zum Teil funktionieren auch darüber Prozesse in der kapitalistischen Produktions- und Arbeitsweise. Also dass Körper einfach funktionalisiert werden und dass ihre Bedürfnisse überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich glaube, das hat eine sehr starke politisch-strukturelle Dimension auch.
Ein gutes, kurzes Stichwort hier, Care-Arbeit zum Beispiel. Ne? All die unsichtbaren, unbezahlten und minder wertgeschätzten Tätigkeiten wie Kindererziehung, Hausarbeit und so weiter, denen vorwiegend Frauen immer noch neben ihrem eigenen Beruf nachgehen. Nun ja, aber es gibt ja auf jeden Fall einen Trend zu beobachten, der Liebe etwas progressiver und auch offener denkt.
Ich liebe es, Liebe zu machen.
Sangen Stereo Total schon vor 20 Jahren. Und trotz dieses Trends sind mir allerdings persönlich allein in diesem Jahr wieder unglaublich viele Einladungen oder zumindest Bekanntmachungen zu ganz konventionellen Hochzeiten in den Briefkasten geflattert. Warum ist Heiraten offensichtlich immer noch so ein wichtiges Ding? Habe ich auch Schäder mal gefragt.
Ich glaube, das hat viele unterschiedliche Gründe. Erstens auf jeden Fall kulturelle Erzählungen, die immer wieder in diesem Happy End der Hochzeit gipfeln. Also ich war oder bin immer noch beziehungsweise großer Fan der Serie Pose. Da geht es auch mehrere Male in meinem Buch drum. Also um diese Pose eben, also für die, die es nicht kennen, eine Serie, die es unter anderem auf Netflix zu sehen gibt, über die Ballroom-Kultur in Lower Manhattan. Ich glaube, es beginnt so in den 80er Jahren. Kennt man ja bis heute, wo auch diese Praxis, die tänzerische Praxis des Voguings herkommt und eine sehr starke, naja, politische Kultur auch prägt von Menschen, hauptsächlich von marginalisierten Menschen, rassifizierten Menschen, Transmenschen, die eben Transfeindlichkeit erfahren in der Gesellschaft und andere Formen von Ausschlüssen, auch arme Menschen natürlich. Die AIDS-Krise spielt eine sehr große Rolle und wie sich diese Menschen den Widrigkeiten zum Trotz in einer solidarischen Gemeinschaft, in selbsternannten Familien zusammenfinden, wo es dann eben nicht um so etwas wie, oder wo sich ihre Bindungen, Beziehungen nicht in erster Linie über romantische Liebe definieren oder über Blutsverwandtschaft oder eine gewisse andere Form von Verwandtschaft, sondern eine Gemeinschaft aus Überzeugung und gemeinsamen Erfahrungen. Und dann passiert aber in der dritten Staffel, dass sich da irgendwie so eine ganz merkwürdige Romantik einschleicht und dieser subversive Charakter, das subversive Potenzial, das die Serie ganz stark hatte, einfach flöten geht und dann ist es in der dritten Staffel einfach nur ganz viel gefühlte Happy Ends und dann zwei Charaktere, ProtagonistInnen heiraten und das ist dann voll die süße Hochzeit. Ich habe natürlich auch total viel geheult, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber selbst da gibt es dann das Bedürfnis nach diesem Happy End, das dann in so einer Hochzeit gipfelt. Was natürlich vielleicht so in queeren Kreisen nochmal eine andere Bedeutung hat, auch in dem Bedürfnis irgendwie, uns steht das einfach auch zu, uns steht auch ein Happy End zu. Aber gleichzeitig habe ich beobachtet, dass diese Happy Ends in dieser dritten Staffel auf dieses vermeintlich private Glück heruntergemünzt wurden, auf ein sehr bürgerliches Bild von oder ein bürgerliches Ziel von Lebensentwurf. Und ich glaube, dass es sehr stark mit diesen kulturellen Bildern natürlich zusammenhängt. Zweitens, weil diese vermeintliche Wahrheit, die eher eine Lüge ist, dass Sicherheit und Solidarität und Fürsorge eben nur in einer Zweierbeziehung und im besten Falle in einer institutionalisierten, in einer gesetzlich festgezurrten Zweierbeziehung wie der bürgerlichen Ehe möglich ist. Es ist ein sehr, sehr stark verbreiteter Mythos, der aber nicht nur ein Mythos ist, gleichzeitig irgendwie auch stimmt, weil wenn man sich anschaut, wie die meisten Menschen ihren Alltag bestreiten, wo so viel Zeit auf Lohnarbeit draufgeht und sie dann am Ende des Tages vielleicht 4-5 Stunden haben, um sich anderen Menschen zuzuwenden, ist es irgendwie auch das Naheliegendste, vielleicht dann in so eine Zweierbeziehung, in so eine Ehe zu gehen und zu sagen, das ist jetzt unser Raum, in dem wir Solidarität und Fürsorge praktizieren, weil um das mit anderen Menschen zu tun, dafür bleibt uns ja eh keine Zeit und Energie. Also ich glaube, dass es sehr, sehr unterschiedliche Gründe hat. Und natürlich ist die Ehe ja auch sehr, sehr profitabel. Es ist eine sehr profitable Einheit, natürlich für Staat einmal, aber auch für die Menschen, die eine Ehe eingehen, also Ehegattensplitting, steuerrechtliche Vorteile. Es wird, würde ich sagen, politisch und kulturell auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen immer wieder genährt und stabilisiert, dass eine Ehe einzugehen, das Nonplusultra ist oder sein sollte.
Ja, erfolgreich offenbar, denn die Zahl der Eheschließungen steigt seit Jahrzehnten. Also wenn man jetzt mal den Corona-bedingten Dämpfer in der Statistik aussparen will, die letzten 2 Jahre. Was ich ja auch immer sehr interessant finde, sind die Musiken, die für solche konventionellen Heiraten eben ausgewählt werden. Und im Internet gibt es da sehr hübsche Rankings und Hitlisten für so, ja, die Einlauflieder zum Beispiel. Ganz vorne mit dabei ist ein Lied aus dem Soundtrack von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Dann All of Me von John Legend, auch sehr beliebt. Oder natürlich dieser Song hier. Eigentlich ein Trennungslied, aber gut, geschenkt. Bei diesem Song musste ich gleich, vor allem in Kombination mit dem aktuellen Thema, das wir hier in dem Podcast behandeln, gleich an einen Comic der schwedischen Politikwissenschaftlerin und Autorin Liv Strömquist denken, die in ihrem wahnsinnig tragisch-komisch-klugen Buch Der Ursprung der Liebe unter anderem auch anhand von Whitney Houston, dem Irrsinn der Liebe in all seinen giftigen Facetten, auf den Grund geht und versucht zu erklären. Wie zweifelhaft das Bild der vermeintlich großen, urgewaltigen, rein weiß gefeierten Liebe ist, lässt sich eigentlich ganz gut mit Hochzeits- oder Liebesliedern dokumentieren, wo wir eh schon dabei sind. Der Song hier zum Beispiel ist auch sehr beliebt auf Hochzeitsfeiern. Schnuffig leichtes Liebesgeplätscher, zu der man seiner Holden gerne eine Strähne aus dem meersalzsandigen Haar wischt oder eben den Ring ansteckt. Ja, oder auch nicht. Auf jeden Fall wurde dieser Song über 8 Millionen Mal bei Spotify gestreamt und fast genauso oft nochmal das Musikvideo dazu angesehen. Und als, ja, eben letztlich super cuter Love-Song durchgewunken offensichtlich, sonst würde er ja nicht bei Hochzeiten laufen. Dabei sind die Texte wirklich unglaublich fragwürdig, finde ich. Ich meine, hier mal ein frei übersetzter Auszug. Ich wünschte, du wärst eine Meerjungfrau, die ich mir in der Badewanne halten könnte. Ich wünschte, du wärst ein bisschen fülliger. Also nicht nur etwas, sondern richtig fett. Denn dann würdest du durch keine Tür mehr passen und in meinem Bett bleiben müssen. Oder ich wünschte, du hättest Federn und ich könnte dich in einem großen Käfig halten. Dann würde ich dich die ganze Zeit betrachten, für dich singen und das wäre okay. Hallo? Was ist das denn für ein ungesundes, besitzergreifendes und unangenehmes Beziehungsmodell, was der gute Milo da zeichnet? Naja, wahrscheinlich überflüssig zu erwähnen, dass es dergestalt Lieder mit solchen Texten unheimlich viele gibt. Und ich kann euch sagen, wenn man einmal damit angefangen hat, so bestimmte Lieder zu hören, kann man fast gar nicht mehr damit aufhören. Geht das Shader auch so? Also nun, da einmal der Blick für das Thema derartig geschärft ist, sie nicht mehr vorbehaltlos Musik zum Beispiel hören kann?
Beides. Also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das früher mal als Berufsrisiko bezeichnet, dass ich nichts mehr gucken oder schauen konnte, selbst bei Pornos, ohne da irgendwie eine Rassismus-, Sexismus-kritische Analyse anzuwenden, was gerade bei so herkömmlichen Pornos ja nicht so am Ende für den Erfahrungswert nicht so sinnvoll ist. Aber ich habe da mittlerweile, glaube ich, so eine gewisse kritische Distanz, dass ich das so ein bisschen abstrahieren kann und sagen kann, okay, gewisse Dinge sind aus einer politischen Perspektive einfach Bullshit. Manche sind so sehr Bullshit, dass ich sie auch mir überhaupt nicht anhören kann. Auch vor allem manche MusikerInnen, manche AutorInnen. Also ich kann mir auf keinen Fall mehr Michael Jackson anhören oder R. Kelly, will ich auch gar nicht. Also das ist ja eher das Ding, ich will das gar nicht. Ich will gar nicht irgendwie mit diesen Menschen in Berührung kommen und ihrer vermeintlichen Kunst. Bei anderen Dingen geht das besser. Und ich finde auch, das, was ja auch Kunst und Kultur auch immer sehr schön anbietet, ist, dass es ja sehr viele Lesarten auch anbietet. Also es gibt ja auch sowas zum Beispiel wie Queer Reading als eine kulturelle Analysepraxis, wo zum Beispiel Werke von Thomas Mann nochmal auf eine nochmal dahingehend gelesen werden, wo sie zum Beispiel queeres, widerständiges Potenzial haben. Oder wo gewisse Charaktere, die immer als cis-hetero gelesen wurden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, eigentlich vielleicht an gewissen Stellen sich als queer gelesen werden könnten. Also deswegen ist da so eine Ambivalenz, die ich auch immer für mich immer wieder ausmachen kann und muss. Ich habe zum Beispiel, in meinem Buch geht es ja auch um Britney Spears. Und da ist zum Beispiel so ein Songtext, der mich ziemlich schockiert auf so einer sexismuskritischen Ebene. Also das Beispiel aus meinem Buch ist »I was born to make you happy«, wo das lyrische Ich ja eigentlich singt, ich bin auf dieser Welt nur, um dich glücklich zu machen und das ist der Sinn und Zweck meines Daseins, ist natürlich ziemlich heftig, wenn man sich die Geschichte von patriarchaler Unterdrückung von Frauen anschaut. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch Britney Spears, vor allem in den letzten Monaten und Jahren durch ihren Kampf, durch ihren Emanzipationskampf gegen ihren Vater und die Vormundschaft irgendwie auch selbst in linken, feministischen Kreisen eine Art Ikone. Es ist also so ein bisschen manchmal beides und nicht so ganz eindeutig.
Ach ja, Britney. Der wurden aber auch Songs damals mit 18 vorgelegt zum Interpretieren, ey. Der hier ist ja eigentlich genauso schlimm. Sometimes I run. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you, but all I really wanna do is hold you tight. Tja, aber gut, aus wessen Feder stammte der Text? Aus der eines Mannes. Surprise, surprise. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass Männer hier die einzigen sind, die solche Songs fabrizieren oder so. Und auch nicht, dass nur Frauen dabei komisch wegkommen. Ich finde auch Lieder wie dieses hier äußerst fragwürdig. Warum in aller Hölle sollte überhaupt jemand im Regen schlafen, wenn er verliebt ist oder sein letztes Geld ausgeben oder, ja, was singt der gute Michael Bolton da noch, seine Freunde nicht mehr sehen, weil er so unglaublich verliebt ist? Tja. Ich kann euch sagen, es gibt dergestalt nicht wenige Songs, die krude und sehr toxische Vorstellung von Liebe bis zum Sinken überladen mit Ismen jener Art in den Lyrics verankern und trotzdem wahnsinnig populär sind. Ich habe mal gelesen, dass etwa 60% aller Songs sich um Liebe drehen. Und der Rahmen der Erzählung ist natürlich überproportional häufig heteronormativer, monogamer Natur. Warum, denkt Jada, sind diese Art von Schmonzetten trotz des sich ja allmählich schon im öffentlichen Diskurs wandelnden Bewusstseins immer noch so populär?
Ich glaube, das hat viele unterschiedliche Gründe. Also ich glaube, weil auch ein Aspekt ist natürlich, dass gerade die romantische Liebe in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten extrem konsumierbar gemacht worden ist. Und das hat nicht nur mit Popkultur zu tun oder mit Popkultur, wie wir sie kennen, sondern eigentlich mit der Entstehung des Bürgertums. Die Soziologin Eva Illouz schreibt da sehr viel darüber, dass da angefangen wird. Also ich meine auch sowas wie eine Kunstrichtung, wie die Romantik, wo es sehr stark darum geht, eine gewisse angeblich, also damals ging es eigentlich um andere Dinge, aber letztendlich, ich will jetzt gar nicht hier ausschweifen in so einem kunsthistorischen Abriss, aber was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, was auch Eva Illouz immer wieder anspricht, dass Romantik konsumierbar gemacht wird und Konsum romantisiert wird, und das sind sehr, sehr starke Bilder, die uns seit der Kindheit einfach begleiten, also zum Beispiel Werbung, wo Autowerbung darüber funktioniert, dass da ein total attraktiver Mann eine total attraktive Frau mit abholt und sie so romantisch in die Abenddämmerung hineinfahren. Oder Schmuck, ganz stark ein romantisierter Gegenstand. Also so Dinge, die ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, nicht unmittelbar irgendetwas mit Beziehung zwischen Menschen zu tun haben. Also was hat irgendwie ein Auto eigentlich mit Liebe zu tun? Aber trotzdem sind das einfach kulturelle Bilder, die durch Werbung sehr stark miteinander assoziiert werden. Und ich glaube, dass daher diese Bilder sehr einfältig sind, dass sie sehr leicht reproduzierbar sind, dass sie eine sehr gute Identifikationsmöglichkeit bieten, dass sie einfach Menschen sehr schnell abholen und ihnen Erzählungen bieten, in denen sie sich zurechtfinden und ihnen Sicherheit geben, weil sie eben so altbekannt sind.
Und deshalb ist es natürlich langsam wirklich mal Zeit, dass sich auch die Perspektiven und Erzählweisen ändern, um uns zum einen etwas von dieser kommerziellen Ausschlachtung und rückständigen Versprechen der Liebe zu befreien, aber auch um andere Formen und Modelle der Zuneigung zwischen Menschen Raum und Sichtbarkeit zu verschaffen. Und auch ein Bewusstsein dafür, dass auch nicht jede und jeder in unserer Gesellschaft ohne weiteres lieben und leben kann, wie er oder sie will, ohne auch zum Beispiel rassistischen Vorurteilen oder Ressentiments ausgesetzt zu sein. In Shada Coates Buch geht es um all das und mit Sicherheit nicht einfach nur darum, zum Beispiel die Monogamie zu verteufeln und Polygamie als Heilmittel zu betrachten. Das wäre auch wirklich ein bisschen zu einfach.
Also so sehr mir auch Monogamie auf den Keks geht und so schwierig ich das auch finde, wenn man sich zum Beispiel die patriarchale, koloniale Geschichte von Monogamie anschaut und warum sie derart als Norm verteidigt und stabilisiert wird und was das zum Beispiel mit kapitalistischen Produktionsweisen zu tun hat, was es mit Care-Arbeit zu tun hat, Fürsorgearbeit und so weiter und so fort. Und dennoch ist mir wichtig zu sagen, dass auch sowas wie Nicht-Monogamie, also Polygamie, jetzt nicht das revolutionäre Heilmittel gegen alles ist. Und dass sobald Menschen sich von der Monogamie verabschieden, wir plötzlich eine große kommunistische Revolution haben werden in dieser Gesellschaft. Sondern dass es eher dazu führen kann, so wie die Philosophin Bini Adamczak es gesagt hat, dass eher dieses Modell von Zweierbeziehungen, die ja sehr stark darüber funktionieren, wie ich schon eben sagte, dass Fürsorge und Solidarität exklusiv gemacht wird, dass da diese zweier isolierten Zweierbuchten sind eigentlich in unserer Gesellschaft wie so kleine Festungen, in denen dann auch sowas wie Besitz angehäuft wird, Eigentum angehäuft wird, dass es nicht von Grund auf aufgebrochen wird, dass Gesellschaft und Gemeinschaft nicht grundsätzlich komplett anders strukturiert wird, sondern es wird so ein bisschen reformiert. Und zwar ist es dann so, okay, dann ist da so eine Zweierbeziehung und manchmal kommt dann vielleicht noch eine dritte Person dazu, manchmal noch eine vierte Person dazu. Aber eigentlich von der Struktur her bleibt es so, wie es ist. Und ich glaube, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, diese Dinge daher auch sehr differenziert zu betrachten.
Und das tun Menschen mittlerweile glücklicherweise immer mehr, wie auch Shader mit ihren Kolumnen, ihrem Buch oder ihren Lesungen. Apropos, die Lesung, die sie auf dem Reeperbahn-Festival gehalten hat, kam offenkundig ziemlich gut an. Wie man anhand von Giulia zum Beispiel aus Venedig hören kann.
Ich war bei einer Lesung da wurde das Buch von der Autorin gelesen. Radikale Zärtlichkeit, weil warum Liebe politisch ist, so heißt das Buch. Das war sensationell, also ich fand es ganz gut, das ist sehr Gedanken auf, also das hat bei mir sehr viele Gedanken so quasi angeregt und wir haben jetzt eifrig mit meinen Festivalanten so diskutiert, ja das ist sehr gut, also es war wirklich schön.
Na, und was will man mehr, als zumindest ein wenig für Aufruhr und Rattern in den Köpfen zu sorgen? Bei einer Lesung bekommt man ja im besten Falle davon als Autorin sogar etwas mit, also welche Gedanken und Fragen sich da bei den Zuhörenden auftun, weil sich ja öfter auch mal eine Fragerunde oder Gespräche anschließen können. Was sind denn da so die vielleicht häufigsten Fragen, die sich bisher Shader gegenüber ergeben haben?
Gute Frage. Ich hatte tatsächlich gar nicht so viele Lesungen mit Publikumsfragen am Ende. Hatte ich ja in Hamburg auch nicht. So eine Frage, die mir zweimal begegnet ist und die mich beide Male total irritiert hat und aus dem Konzept gebracht hat, war, aber ich glaube, das waren eher Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben und die dann irgendwie mitbekommen, es geht irgendwie um Liebe und Zärtlichkeit und Politik. Und die Frage war dann, ja, wenn du eine radikal zärtliche Gesellschaft haben möchtest, heißt das dann auch, dass wir jetzt zum Beispiel Nazis gegenüber zärtlich sein müssen? Und ich so, oh mein Gott. Es ist natürlich immer wieder schockierend, die Erfahrung mache ich jetzt mit meinem ersten Buch natürlich sehr häufig, dass Dinge ganz anders verstanden werden, als ich sie intendiert habe, weil natürlich geht es mir nicht darum, auf gar keine Art und Weise zärtlich mit Nazis zu sein, sondern in einer radikal zärtlichen Gesellschaft gibt es im besten Falle gar keine Nazis mehr. Aber das war eine Frage, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Und sonst, und auch eine andere Frage ist, und da merke ich dann schon, dass vielleicht Menschen in meinem Buch schon nach praktischen Handlungsempfehlungen gesucht haben, aber sie vielleicht nicht so ganz gefunden haben, weil ich dann doch bei Lesungen gefragt werde, ob okay, was kann ich jetzt konkret tun oder auch etwas, was musstest du jetzt ganz konkret lernen innerhalb einer radikal zärtlichen Praxis. Und da ist meine Antwort zum Beispiel, ich muss immer noch sehr stark lernen, Hilfe anzunehmen. Also Hilfe anbieten kann ich sehr gut, aber Hilfe annehmen ist, glaube ich, etwas, was ich noch nicht so gut kann. Und das beobachte ich auch sehr stark in meinem Freundinnenkreis. Also wir haben irgendwie vor ein paar Monaten, oder beziehungsweise habe ich das auch so ein bisschen angestoßen, so Leute, wir müssen das lernen, Hilfe anzubieten, weil diese Gesellschaft uns ständig eintrichtern möchte, seit der Kindheit, dass es eine Form von Schwäche ist, Hilfe zu brauchen, dass wir alles alleine schaffen müssen und dass wir unabhängig sein müssen und bla, und das ist kompletter Bullshit und wir gehen halt an Dingen kaputt, wenn wir nicht anfangen, auch Hilfe anzunehmen und solche Sachen zum Beispiel, ja.
Spannend. Ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass da das Thema Eifersucht ganz groß sein würde. Gerade weil sich ja Shader persönlich eben auch offen von der Monogamie abgewandt hat und das ja zumindest auch immer mehr, naja, ich sag mal, en vogue ist, aber ja auch nicht ganz so einfach.
Jetzt, wo du es sagst, ja, ich würde auch sehr häufig auf die Eifersucht angesprochen. Das habe ich, glaube ich, irgendwie nicht verdrängt oder vergessen, aber ja, und ich glaube auch mit dem Bedürfnis so, ja, wie soll ich mit Eifersucht umgehen? Ich bin halt keine Psychologin und ich glaube, dass Lebenssituationen sehr, sehr komplex und sehr konkret sein können, als dass ich da irgendwelche vermeintlich allgemeingültigen Tipps geben kann, wie Menschen mit Eifersucht umgehen sollten. Vor allem ist das auch eine Sache, an der ich auch bis heute sehr stark arbeite und hadere. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ich verabschiede mich jetzt von der Monogamie, drücke einen Knopf und dann bin ich total befreit von all den Vorstellungen, die sich ja auch einfach so krass in mein Denken, in meine Psyche, auch in meinen Körper eingeschrieben haben, dass ich immer noch manchmal in Situationen, wo ich eifersüchtig bin, einfach körperliche Reaktionen zeige. Und das kann ich gar nicht einfach ablegen oder auch gar nicht leugnen. Bei mir hat es zum Beispiel sehr stark über Sprechen, Dekonstruieren, Lesen funktioniert, wie so, glaube ich, so ziemlich alles so in meinem Leben. Ich merke immer wieder, dass das Gefühl der Eifersucht bei mir zum Beispiel sehr stark eher mit einem Gefühl von Unsicherheit zusammenhängt. Und weshalb ich auch öfter, wenn diese Frage nach Eifersucht kam, geantwortet habe, dass ich an diesem konkreten Beispiel merke, wie arm unsere Kultur eigentlich an einer Sprache der Gefühle ist. Also es geht ja auch in meinem Buch an einer Stelle um eine Sprache der Zärtlichkeit, aber ich meine damit im Allgemeinen, wie sehr unsere Sprache, das Denken, das Kategorisieren in unserer Kultur dazu neigt, gewisse Gefühlsregungen, gewisse Bedürfnisse einfach in so manche Kategorien zu packen und so zu tun, als wäre damit alles auserzählt. Dass zum Beispiel Eifersucht sehr viel Unterschiedliches bedeuten kann und sehr viele unterschiedliche Ursprünge haben kann. Ich sage da zum Beispiel auch sowas wie, es gibt einen sehr starken Unterschied zwischen einer oftmals männlichen, besitzergreifenden Eifersucht, wo es eigentlich um die Kontinuität und die Tradition von einer männlichen Herrschaft über vermeintlich weibliche Körper oder als solche kategorisierte geht, als zum Beispiel weibliche Eifersucht, die ich sehr stark aus meinem Umfeld kenne, wo es um existenzielle Angst geht, zurückgelassen und sozial ausgelöscht zu werden. Das habe ich zum Beispiel stark an meiner Mutter gesehen, die das erlebt hat. Und diese Angst war ja nicht unberechtigt, weil für sehr viele Frauen in der Generation meiner Mutter, aber selbst auch in meiner Generation, das irgendwie bedeutet, zum Beispiel von dem Partner für eine andere sitzen gelassen zu werden, sehr stark ökonomisch existenzielle Bedrängnisse zu kommen oder für das eigene Kind nicht mehr sorgen zu können, nicht mehr zu wissen, wie man die Miete bezahlt. Ich glaube, dass da sehr, sehr unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse dann unter so einem Schlagwort wie Eifersucht einfach zusammengefasst werden.
Das stimmt. Wir halten fest, nichts ist einfach einfach. Und mit dieser brillanten Schlussthese meinerseits sind wir auch schon allmählich am Ende dieses Podcasts hier angelangt. Wer sich damit berechtigtermaßen nicht zufriedenstellen möchte und ausführlichere bzw. tiefere Gedanken zum Thema erfahren will, dem sei also Shayla Kurts Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, ans Herz gelegt. Ansonsten habe ich auch noch eine letzte Frage übrig, die den Kreis zum Anfang dieser Ausgabe hier schließen soll. Warum steht denn nun am Anfang Ihres Buches eine Songzeile der No Angels?
Ja. Wieso? Ach, ich weiß nicht, das hat gar nicht so tiefergehende philosophische Gründe. Ich habe einfach zu der Zeit viel die No Angels gehört und habe dann mal genauer hingehört und dann ist da ja diese Strophe mit Wanna know you better, wanna push your baby never too far. Und wenn ich gerade so in der Recherchephase für ein Buch bin, versuche ich eigentlich mit allem, was ich höre und sehe und lese, irgendwie mich zu fragen, okay, kann das irgendwie in Zusammenhang stehen mit dem Buch, an dem ich gerade arbeite? Und da bei der Stelle dachte ich so, wow, irgendwie so in meinem Kopf damals dachte ich, das passt irgendwie voll zu meinem Thema, weil es ist so, wanna know you better, also möchte mich dir wirklich vielleicht mit einer neuen Form von Wissen annähern. Mein Buch geht es ja auch viel um Wissen. Woher kommt das Wissen über die Liebe? Woher kommt das Wissen über uns selbst? Woher kommt unsere Selbst- und Fremddefinition? Und dann kommt ja, wanna know you better, wanna push you, baby. Also wanna push you vielleicht so auch in dem Sinne, ich möchte dich so ein bisschen vielleicht pushen, so einen Weg gemeinsam zu gehen, aus der Komfortzone herauszugehen, sich diesem Unbehagen, sich diesem Chaos zuzuwenden, aber auch nicht zu weit. Ich will dich auch nicht zu weit pushen, weil wir wollen ja einander auf diesem Weg irgendwie begleiten. Und diesen Gedanken fand ich doch sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Sinn und Zweck dieser Strophe der No Angels war und ob sie überhaupt mit meiner Interpretation mitgehen würden. Aber so habe ich das für mich damals gelesen. Ja.
Ah ja, Geheimnis gelüftet also. Bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke an Shader für das nette und spannende Gespräch und natürlich ihre Zeit. Und selbstredend an euch fürs Zuhören, Abonnieren, Bewerten oder Weiterempfehlen dieses Podcasts hier. Zum Schluss möchte ich einen Song zum Hinausbegleiten spielen, dessen Bild von Liebe ich schon immer sehr schön und ich denke vielleicht sogar in Shaders Sinne radikal zärtlich finde. Und zwar Lass uns ein Wunder sein von Tonsteine Scherben. Wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt jedenfalls, dann mit der wunderbaren Band Trümmer zu Gast. Ich freue mich drauf. Tschüss.
Schwellig. Ich bin nicht nur da verehrt.